heißes Wasser, ganz Körper, der sich augenblicklich entspannt. Nach und nach komme ich aus meinen Sinnen wieder ins Denken zurück, was ich mit einem weiteren Schluck Sake in angenehmen Grenzen zu halten weiß. Die Szenerie möge man sich etwa so vorstellen: heißes Wasser, das aus der Erde in ein Steinbecken fließt, Dampf steigt auf. Drumrum liegen noch Flecken von altem Schnee. Es ist Anfang April. Der Schritt aus den Kleidern ins Rotenburo war nicht leicht gefallen. Darin nackte Menschen, die Sake trinken. Das Becken in einem Tal mit einem wilden, jungen Fluss. Nach 10 Minuten in über 40 Grad lädt der Bergbach zu einem Abstecher in die Kälte ein. Die Thermalquelle ist überstanden von Zypressen. Jagen heißt der Ort. Am Hang des Vulkans Osore San in der Provinz Aomori auf der Shimokita-Halbinsel, dem nördlichsten wie eine Axt geformten Zipfel von Honshu, Japan. Erde, Sonnensystem, Milchstraße. Letztere funkelt gerade in voller Pracht über uns. Wir sind seit 3 Tagen unterwegs in dieser verträumten Gegend, auf Recherche über japanisches Umweltverhältnis in Theorie und Praxis. Wir, das sind die Bibliothekarin Mariko Kanda, Gerhard Hackner, der an der Tsukuba-Universität Deutsch und Literatur unterrichtet und das Buch »Die anderen Japaner« herausgegeben hat, und der ehemalige Agenturjournalist Ito Takahashi, der seit Jahren in der Anti-AKW-Bewegung hier oben engagiert ist. Viel habe ich zu hören bekommen über die wirtschaftliche Zwangslage der ärmsten Präfektur Japans, die es als gute Idee hat erscheinen lassen, hier die Müllzentrale der Atomindustrie anzusiedeln. Die Zeit für Dornröschenträume ist lange vorbei. Einiges habe ich auch gelernt über das unverdorbene, eigentliche Japan, das vermeintlich noch unter dem Japan der Hightech-Virtual-Realities schlummert. Ein Japan der Naturverbundenheit und der sinnlichen Genüsse, denen ich mich nach langen Autofahrten und zahlreichen Interviews nur zu bereitwillig hingebe. Träge driften die Gedanken. Naturbelassene Landschaft ist im heutigen Japan gleichbedeutend mit Gebirge. Durch ihre Unzugänglichkeit ist 80% des japanischen Archipels nur unter Mühen für Menschen nutzbar zu machen. In den Bergen erhält sich die Sphäre der wilden Tiere und die Nähe zu den Göttern und den Ahnen. Noch heute praktizieren die Yamabushi, wörtlich die in den Bergen sich niederlegen, den beschwerlichen Weg der Bergasketen. Ihr wichtigstes Ritual, der Einstieg in den Berg, zielt auf eine Vereinigung mit der Gottheit ab, die der Berg ist oder die auf ihm residiert. Die Gottheit des Berges und des Waldes, Yama no Kami, erscheint in vielfältiger Gestalt. Mal ist der Berg Sitz oder Besitz einer animistisch oder personifiziert gedachten Gottheit, mal wird der Wald selbst als Numinosis begriffen. Dazu kommen regionale und berufsständische Varianten. Für die Reisbauern der Ebene weilt die Gottheit, die im Sommer über die Felder wacht, im Winter als Yama no Kami in den Bergen. Für die Jäger ist sie die Herrin der Tiere und wird dargestellt als weißer Hirsch oder Eber. Für die Holzfäller wacht sie über den Boden und den Wald. Ihr wird geopfert, bevor Bäume für Haus- oder Bootsbau geschlagen werden. Und wie wir von der Schreintafel erfahren haben, leuchtet die Berggöttin den Flussschiffern bei Nebel und zugleich ist ihre Statue auf wundersame Weise feuerfest. »Das ist eine Kultur«, sagt Kenzo Kobayashi. Die Schreintafel liegt gerade in der Trockenkammer einer Tischlerwerkstatt für Zypressenholz, die wir zufällig auf unserer Erkundungstour entdeckt haben. Im angeschlossenen Verkaufsraum sind Küchen und Badeutensilien ausgestellt. Diese Art der japanischen Zypresse ist wasserbeständig und hat antibakterielle Wirkungen. Außerdem feines Räucherwerk für Begräbnisse und ätherische Öle, ebenfalls aus der Zypresse. Schließlich Möbel, dekorative Platten und Kamisama, also Verkörperungen von Gottheiten für die Ziernische. Diese Gotteskörper sind weitgehend natürlich belassene, knorpelige Wurzelfiguren, in die zuweilen Holzwürmer mysteriöse Schriftzeichen eingraviert haben. Kobayashi, der 70-jährige rüstige Chef der Holzwerkstatt, ist pessimistisch über die Zukunft dieser einen Kultur.
Die Bürokraten denken nur an den unmittelbaren Ertrag und lassen die ökologischen Gesichtspunkte des Waldes außer Betracht. Darüber sind die lokalen Leute erzürnt. Unsere Vorfahren haben den Wald sehr gepflegt. Früher wurde jedem der Kopf abgeschlagen, der ohne Erlaubnis eine einzige Zypresse schlug. Ein gewisser Nakajima, der sich für seinen Schiffsmast einen Hiba-Baum fällte, wurde noch Mitte des 19. Jahrhunderts am Strand enthauptet. So streng in Bezug auf den Berg waren die Ahnen. Aber jetzt? Wir hier in der Gegend fragen uns alle, ob das wirklich gut ist. Im Frühling kann man besonders gut sehen, wie viel schon abgeholzt ist. So wird unsere Bergarbeit irgendwann überflüssig. Da werden die Leute, deren Arbeit das ist, natürlich ärgerlich. Wir haben deshalb große Zweifel gegenüber dem, was das Forstministerium macht, nämlich bei uns Bäume schlagen, um in anderen Abteilungen die Haushaltslöcher zu stopfen. Die Bäume, die heute verarbeitet werden, sind gewachsen, als Matsu Basho in Tohoku gereist ist, vor 300 Jahren. Wenn man sich das überlegt, versteht man, was für ein Segen der Wald war.
Der Haiku-Dichter Matsuo Basho ist einer der Hauptverantwortlichen für die westliche Vorstellung von der besonderen Natursensibilität der Japaner. Das Bild einer Kultur des Einklangs von Mensch und Natur.
Folge der Natur und kehre zur Natur zurück, um vollständig eins mit ihr zu sein.
Und Bashos Schüler Doho führt aus:
Wenn du eine willkürliche Auslegung der Dinge vermeidest, solltest du eine vollständige Einheit mit der Natur ohne jede subjektive Verzerrung erlangen.
Bashos letzte große Reise im Jahre 1689 führte ihn nach Tohoku, den Nordteil der Hauptinsel Honshu, wenn auch nicht ganz bis in die heutige Präfektur Aomori, in der wir auf den Fährten des Mülls unterwegs sind. Den Titel seines poetischen Reisetagebuches Oku no Hosomichi hat Dombrady mit »Auf schmalen Pfaden durchs Hinterland« ins Deutsche übertragen. Er erläutert:
»Denn der tiefe Norden, am Ende der damals bekannten japanischen Inselwelt, der nur auf unwegsamen Pfaden erreichbar war, besaß eine seit alters tradierte magische Anziehungskraft für viele Dichter.«
Trotz aller Unwegsamkeit wanderte Basho poetisch auf ausgetretenen Pfaden. Die aufgesuchten Stätten waren fast ausnahmslos bekannte Orte, als Utamakura Gedichtskopfkissen bezeichnet. Historische Stätten, an denen großer Mut bewiesen wurde. Orte, die besonders geeignet sind für die Mondschau oder den Zug der Kraniche. Kopfkissenorte sind seit Menschengedenken immer wieder bedichtet worden. Sie bildeten einen Kanon von Jahreszeiten, Wörtern und Stimmungen, den jeder literarisch Gebildete und das heißt Aktive parat hatte. In geselliger Runde konnte Beifall ernten, wer durch ein kurzes Zitat ein klassisches Gedicht anklingen ließ und auf dessen Schultern eine Stimmung variierte oder einen anderen Gedanken entgegenstellte. Auf seiner Reise ins nördliche Hinterland besucht Basho die sogenannte Urnenstele in der Nähe des Dorfes Ishikawa, deren Inschrift besagt, dass hier im Jahre 764, also über 900 Jahre früher, eine Burg errichtet worden sei. Dort schreibt er:
»An Orten, die als Gedichtkissen dienen, da man von alters her nicht aufgehört hat, sie zu bedichten, sind uns viele überliefert worden. Es ändern sich die Zeiten und wechseln Menschengenerationen. Die verbleibenden Spuren sind meist fraglicher Natur. Hier aber handelt es sich ohne Zweifel um ein tausendjähriges Erinnerungsstück, das mir hier und jetzt vor meinen eigenen Augen die geistige Haltung derer aus jenen alten Zeiten enthüllt. Darin liegt der verdienstvolle Vorteil einer Wanderübung. Dies gehört zu den Freuden unseres Daseins. Vergessen waren alle Beschwerden der Reise. Tränen traten mir in die Augen.
Bei näherem Hinsehen ist der vermeintliche Naturlyriker Bachot also gar nicht unterwegs in einer materiellen Natur, sondern vielmehr in einer Landschaft aus Zeichen, in dem lexikonartigen Gedächtnis der Literaturgeschichte. Selbst die Freude unseres Daseins, die Bachot die Tränen der Rührung in die Augen treibt, ist geborgt. Sie stammt aus dem Zurezuregusa, den Betrachtungen über den Müßiggang aus dem frühen 14. Jahrhundert. Die Kopfkissenorte sind noch da. Jagen, das Thermalbad, in dem wir die Sendung begannen, ist einer davon, wenn auch nicht viele noch zu Fuß zu ihnen pilgern. Aber die Zypressen von damals sind abgeholzt, ohne dass neue nachwüchsen. Tischlermeister Kobayashi steht am kurzen Ende des gebrochenen Bandes mit der Natur. Am anderen Ende steht eine urbane Warenwirtschaft, die allem Glauben und aller Vernunft gegenüber gleichgültig ist.
Länder, die ihre Wälder vernichten, werden selbst untergehen. Die alten Griechen haben auch so mit dem Holz gewirtschaftet. Wenn der Berg abgeholzt ist, wird die Humusschicht vom Regen ins Meer gespült. Und die Fische verschwinden auch. Daraus sollte man eine Lehre ziehen. Aber heute? Das wird an den Schulen nicht beigebracht. Was gelehrt wird, ist, wenn du etwas für 100 Yen einkaufst, musst du es für 200 Yen verkaufen. Die Zypressen brauchen 200 bis 300 Jahre, aber in solchen Zyklen denkt niemand. In Japan ist nichts unmöglich. Japan wird ebenfalls nicht mehr lange bestehen. Eine Bewegung dagegen gibt es schon, aber die oben hören nicht auf die Stimme der Bürger in Japan. Ich bin 70 Jahre alt und noch fit. Wenn man mit Holz arbeitet, ist das gut für den Körper. Man sollte die Bäume nicht nur als Profitquelle sehen.
In solchen Zyklen denkt niemand mehr. Zyklen von Werden und Vergehen. Geld ist schneller als Natur. Die heute entscheidenden Zyklen sind die von Abschreibung, Rendite und Haushaltsplanung. Von Cycle ist auch die Rede beim Kernbrennstoffkreislauf, der hier im Bezirk Aomori im Norden der japanischen Halbinsel entsteht. Darunter versteht man die Herstellung, Verwendung, Wiederverwendung und schließlich Entsorgung von nuklearem Brennstoff für die Stromerzeugung. Das Wort soll Vorstellungen von Recycling erwecken, von einer geschlossenen atomaren Kreislaufwirtschaft, die den gesamten Lebenszyklus des Produkts, also auch seinen Tod, umfasst. Eine runde Sache sozusagen. Doch bei näherem Hinsehen handelt es sich eher um eine Gerade mit offenen Abzweigungen, von den radioaktiv verseuchten Uranabbaugebieten durch eine einzige Runde von Wiederaufarbeitung ins Ungewisse. Was am anderen Ende mit dem radioaktiven Müll geschieht und wie man verhindern kann, dass er weitere Kreise zieht, weiß niemand auf der Welt. Davon unbekümmert tickt die radioaktive Verfallsuhr in Halbwertzeiten von Zehntausenden Jahren.
Die Sanduhr ist aufgestellt,
schreibt Christian unverzagt in dem Buch Das Müllsystem.
Die Sanduhr ist aufgestellt und wir alle befinden uns in der unteren Hälfte des Glases.
Japan hat das Projekt der Moderne vom Westen übernommen. Doch die Geisteshaltung der grenzenlosen Unterwerfung der Natur im Dienste und zum Wohlgefallen des Menschen hat hier andere Wurzeln als im Westen. Im Weltverständnis Bachots bewegt sich alles nach seiner inneren Natur. Shizen, das japanische Wort, mit dem seit Mitte des 19. Jahrhunderts das westliche Konzept Natur übersetzt wird, heißt wörtlich das, was aus sich selbst heraus ist. Es drückt einen Seinsmodus der spontanen Selbstentwicklung aus, statt ein Objekt im Außen. Alles schließt den Menschen mit ein. Nur im inneren Einklang mit dem Zen-Pfeil oder der Natur des Zwergbaumes wird er es zur Vollendung bringen. Als Bestandteil der Natur handelt der Mensch wahrhaft nur im Einklang mit dem inhärenten Lauf der Dinge. Den klassischen Wegen, gleich ob der Weg des Schwertes, des Tees oder des Pinsels, eignete eine Demut, die selbst im strangulierten Bonsai nicht den Sieg des Subjekts über die Natur feiert. Doch der Formungswille des klassischen japanischen Ideals ist gemeinsam mit der expandierenden Reichweite der westlichen Wissenschaft und Technik ins Maßlose explodiert.
Vielleicht gibt es eine besondere Beziehung der Japaner zur Natur, die ich als ignoranter Außenseiter nicht sehen kann. Ich bin nicht qualifiziert, über die metaphysischen Aspekte dieser Beziehung zu sprechen. Doch als unverbesserlicher Philister denke ich manchmal, es handelt sich um die Art von besonderer Beziehung, die ein Bekannter zu einer jungen Dame unterhält, die er gelegentlich in Tokios Rotlichtviertel aufsucht.
Schreibt der in Tokio lebende britische Wissenschaftsjournalist Peter Hatfield. Wollte man denn eine Verbindung legen zwischen Tradition und Gegenwart, so müsste man sagen, es sei dem Uran 235 ins Wesen geschrieben, spaltbar zu sein. Wenn man diese Gesetzmäßigkeit erkennt, ihr gemäß handelt und nicht zuletzt die Energieversorgungsmöglichkeiten versteht, die sich daraus ergeben, dann wird die Spaltung machbar gemacht. Keine beseelte Natur brüllt auf unter der Folter, kein Berggott fährt dazwischen, und heutzutage schätzen auch Literaten Klimaanlagen und fahren mit dem Hochgeschwindigkeitszug nach Tohoku. Japans Energieversorgung und damit die Grundlage der elektrischen Industriekultur hängt fast vollständig von Importen ab. Das wird als immenses Sicherheitsrisiko gesehen. 1941 erlebte das in rasendem Tempo industrialisierte Japan zum ersten Mal seine Verwundbarkeit durch blockierte Importe. Das von den USA angeführte Erdölembargo und die Blockade von Rohstoffquellen war unmittelbar mitverantwortlich für Japans Kriegseintritt im Pazifik. Die Erfahrung wurde durch die Ölschocks der 70er Jahre wieder wachgerufen. Aus dem doppelten Trauma der 40er und 70er Jahre erwächst der politpsychologische Traum von der energetischen Autarkie. Hinzu kommt die Chance, wissenschaftlich-technisch die Goldmedaille im internationalen Wettlauf zu gewinnen und großes Geld anzulegen. Aus der potenten Mischung ergibt sich ein Atomprogramm von Weltrang, mit allen notwendigen und hinreichenden und kaskadenartig redundanten Sicherheitssystemen, versteht sich.
Mein Vater ist in Tomari geboren. Meine Eltern sind 1957 nach Rokkasho gezogen. Vater hat hier mit Rinderzucht angefangen. Er war vorher in der Mandschurei, hat dort Hufschmied gelernt. Danach hat er als Fischer gearbeitet und ist in der Shimokita-Gegend herumgezogen und hat Pferde beschlagen. Dann wollte er Milchbauer werden oder Rinder züchten. Bevor er hierher gekommen ist, hat er in Hokkaido eine Ausbildung dafür gemacht. Die Regierung hat damals die Ansiedlung in Aomori gefördert. Vor dem Krieg hat das Land in dieser Gegend hier dem Kaiser gehört. Nach dem Zweiten Weltkrieg kaufte der Staat es mit Geld von der Weltbank. Die Regierung hat die Gegend erschlossen, Leute eingeladen, sich hier niederzulassen und ihnen Kredite mit 20 bis 40 Jahren Laufzeit gegeben für Häuser und Maschinen.
Tessei Nakamura hat zusammen mit seinem Vater vor 38 Jahren hier angefangen und ist jetzt gerade schuldenfrei. Bis vor 6 Jahren waren sie Milchbauern. 1980 wurde die Milchproduktion von der Regierung begrenzt und sie stellten um auf Kälberzucht. Heute haben sie 25 Kühe und 4 Zuchtbullen. Die Kälber werden nach einem halben Jahr an Mastbauern verkauft. In seinem Wohnzimmer erzählt er uns, dass man früher mit wenigen Tieren bequem seinen Lebensunterhalt verdienen konnte. Aber heute müsse man das eigentlich wie in Amerika und Australien im großen Stil mit Hunderten von Kühen betreiben. Mit der Öffnung des japanischen Agrarmarktes wird seine Existenz als Bauer fraglich. Nakamura ist Mitte 40. Er ist der einzige Bauer innerhalb des Industrieentwicklungsgebietes von Rokkasho in der Präfektur Aomori, der sein Land bis heute nicht an die Großindustrie verkauft hat. Der alte Name Rokkasho bedeutet Sechs-Dörfer-Gegend. Der heutige Regierungsbezirk beherbergt 11.400 Menschen auf 253 Quadratkilometern. Er ist flach, durchzogen von Küsten, Marschen und Seen. Hauptprodukte sind Fisch, Rindfleisch, Milch, Wurzelgemüse, Äpfel, Holz. Das Wetter schlägt hier oben erstaunlich schnell um, von Sonnenschein über Regen zu Schnee und 20 Minuten später schon wieder Sonne. Rokkasho hat viele Regenbogen, freundliche Menschen und herrliche Küstenstraßen zum Motorradfahren, aber wirtschaftlich ist es wie zu Bashos Zeiten tiefstes Hinterland, bis vor einigen Jahren.
Erstens die Förderung der industriellen Entwicklung und damit die Verbesserung des Einkommens. Zweitens die Bildung und drittens die öffentlichen Einrichtungen, die Lebensumgebung.
Erläutert uns der stellvertretende Bürgermeister von Rokkasho, Isao Hashimoto, seine Prioritätenliste. Zur Audienz in seinem Büro serviert er uns Vorzugsmilch aus der Region. Angesprochen auf die Baseball-Trophäe auf einer Vitrine, erklärt uns der 53-Jährige, er sei auch als Sportberater für die Jugend aktiv.
In den 60er und 70er Jahren war unter den 47 Präfekturen im ganzen Land Aomori die ärmste. Heute liegt sie bereits vor Okinawa und Kagoshima. In der Präfektur Aomori war wiederum Rokkasho die ärmste Region. Man kann also zu Recht sagen, die ärmste Region im Land. Die Verkehrsbedingungen waren schlecht. Da gab es nichts. Es gab nur wenige, die aufs Gymnasium gingen. Nur 18%. Die nächste Schule war in der Stadt Aomori, aber es gab kaum Busse. Wer in Aomori zur Schule ging, musste dort wohnen. So eine unpraktische Gegend war das.
Und dann änderte sich im fernen Tokio die Politik. 1971 kamen aus der Machtzentrale des Landes neue Pläne für die Regionen. Die Nahrungsmittelversorgung war gesichert, nicht zuletzt durch wachsende Importe. Japan war auf dem Weg in die Spitzenriege der Industriemächte. Jetzt sollte in Rokkasho ein petrochemisches Kombinat errichtet werden. Eine gewaltige Anlage, bei der die Investitionen für Infrastrukturerschließung kaum ins Gewicht fielen. Es hat sicher auch bereits eine Rolle gespielt, dass in dichter besiedelten Gebieten Großindustrieanlagen auf Widerstand gestoßen wären. 2 Jahre zuvor hatten nach langem Kampf die Bewohner der Hafenstadt Minamata eine staatliche Anerkennung ihrer 13 Jahre zurückliegenden Quecksilbervergiftung durch eine Düngemittelfabrik errungen. Der lokalen Bevölkerung in Rokkasho verhieß die Entwicklung Fabrik- und Büroarbeit, vermeintlich leichter als Landwirtschaft und Fischerei, vor allem aber den Anschluss an das urbane Japan.
Ende der 60er Jahre haben alle gedacht, entweder aufhören mit der Viehzucht und verkaufen oder Geld aufnehmen und größer machen. Das war vor der Mutsu Ogawara Industrieentwicklung. Dann kamen die Entwicklungspläne auf. Da gab es schon keine Leute mehr, die aufhören wollten. Die Industrie zahlte immer höhere Preise für das Ackerland. Alle dachten, jetzt geht's los und es ist besser, schnell an die Entwicklungsfirma zu verkaufen.
Das Geld für ihre Felder haben viele für große Häuser ausgegeben. Bald würde es ja Arbeit auf der Baustelle und in der Fabrik geben. Und dann kam 1973 die erste Ölkrise. Die Pläne für das Chemiekombinat endeten in der Schublade. Große Flächen waren bereits gerodet, Straßen gebaut, dann versiegte der Geldzufluss. Die ehemaligen Bauern mussten in den Städten Arbeit suchen. Das Geld reichte nicht aus, um die neuen Häuser instand zu halten. Ausgelöst durch die Ölschocks erfolgte wiederum ein Kursschwenk der Regierung. Eine forcierte Atompolitik versprach Unabhängigkeit in der Energieversorgung. Außerdem wurde die wachsende Kritik an Treibhausgasen aus fossilen Energiequellen als Argument für die Umweltfreundlichkeit von AKWs aufgenommen. Auf Umweltmessen beispielsweise führen Elektrizitätsunternehmen AKWs, da sie kein Kohlendioxid absondern, zusammen mit Solarautos als grüne Technologie vor. Heute laufen in Japan 42 AKWs, doppelt so viele wie in Deutschland, und etwa noch einmal so viele sind langfristig geplant. Etwa ein Drittel der Elektrizität ist heute Atomstrom. Im Jahre 2010 soll es fast die Hälfte sein. Doch auch der Atombrennstoff muss importiert werden. Und die abgebrannten Brennstäbe schickt Japan genauso wie Deutschland und andere Länder nach Sellafield in England und nach La Hague in Frankreich. Dort aber bildete sich in den 80er Jahren ein Verarbeitungsstau. Die Kapazitäten für vorübergehende Lagerung bei den jeweiligen AKWs gingen ebenfalls zur Neige. Um Uran und Plutonium zu einer, wie es heißt, quasi domestischen Energiequelle zu machen, brauchte Japan eine eigene Anreicherung, Aufarbeitung und Endlagerung. Ein Großkomplex, bei dem Ärger mit der Bevölkerung vorauszusehen war. Doch praktischerweise gab es in Rokkasho ein schon halb erschlossenes Industriegebiet. Der Bau des Atomkreislaufs begann 1988. Der Betreiberkonzern namens Stromreaktor- und Nuklearbrennstoffentwicklungsgesellschaft, kurz PNC, ist ein Konglomerat aus den 9 Energieversorgungsunternehmen Japans und den Konzernen, die AKW-Technologie liefern. Als wir ankommen, stehen vor dem Gebäude brüderlich nebeneinander eine deutsche und eine japanische Fahne. Da wir mit hochrangiger Empfehlung hier sind, ist unser Besuch Chefsache. Einen halben Tag lang führt uns Toshio Taguchi herum, der Generaldirektor der Anlage. Außerdem ein ganzer Stab von Ingenieuren und eine Schar gelb uniformierter Präsentationsdamen. Die hübscheste führt uns durchs Programm. Aufwendige, maßstabsgetreue Modelle und Simulationen sollen erfahrbar machen, was bei der Urananreicherung und der Wiederaufarbeitung geschieht. Dazu das ganze Arsenal an interaktiven Video- und Computerdisplays, Trickspiegeln, die Figuren im Raum schweben lassen, ein Kinosaal, Hochglanzbroschüren, alles auf einem für Kinder verständlichen Niveau. Bei der Rundfahrt über das 740 Hektar große Gelände bekommen wir die gewaltige Baustelle der Wiederaufarbeitungsanlage gezeigt. Die Grundsteinlegung dafür hat offiziell am 1. April stattgefunden. Doch das, was wir wenige Tage danach gezeigt bekommen, sieht schon weit fortgeschrittener aus. Wenn sie 1999 in Betrieb geht, wird sie die drittgrößte WAA der Welt sein. Das Endlager für schwach radioaktiven Müll wurde im Dezember 1992 in Betrieb genommen. Je 320 Stahlfässer mit radioaktiven Overalls, Filtern, verfestigtem Kühlwasser usw. kommen in einen Betonkübel, der dann mit Beton ausgegossen und mit Erde abgedeckt wird. Wir fragen, was man machen werde, wenn Wasser in den porösen Beton dringt und radioaktive Stoffe aus leckenden Fässern auswäscht. Der Untergrund sei genau untersucht worden, das Grundwasser wird mit Messstellen kontrolliert. Sollte jedoch ein Leck auftreten, erklärt uns einer der Ingenieure, gibt es keine Möglichkeit, die Fässer wieder herauszuholen. Dann werde die 250 cm dicke Betonschicht noch einmal mit 50 cm Beton ummantelt. Das ganze Gelände ist umgeben von demonstrationssicheren Betonzäunen mit Bewegungssensoren und Ausfalltoren, die bei den Auseinandersetzungen um den Tokioter Flughafen Narita entwickelt wurden, Japans Startbahn West. Nach der offiziellen Führung führt uns unser Reisegefährte Takahashi in die Rückseite der Rückseite ein. In die Gefahren, denen die gefährliche Anlage und damit wir ausgesetzt sind. In die Takahoka-Falte, in der sich in der Tiefe 2 Platten aneinander reiben. In den hohen Grundwasserspiegel, der den Boden aufweicht und Straßen und Öltanks einsinken lässt. Und in die Gefahr im Himmel über Rokkasho. In nur 5 Kilometer Entfernung vom Atomkreis auf dem Militärgelände Amagamori üben Jagdflieger das Bombenwerfen. F-16 der amerikanischen Luftwaffe und japanische F-1 donnern im Minutenabstand über uns hinweg. 10 schwere Unfälle gab es in den letzten 5 Jahren, unter anderem F-16-Abstürze und Übungsbomben, die versehentlich über bewohntem Gebiet niedergingen. Doch Takahashis Hauptkritikpunkt ist nicht technischer Natur. Vor allem beklagt er, wie die regionale Gemeinschaft zerstört und zwischenmenschliche Beziehungen kaputt gemacht werden. In den Fischerdörfern sind alte Solidarstrukturen noch intakt. Wenn ein Taifun kommt, werden gemeinsam zuerst die nächstgelegenen Boote an Land gebracht. Aber jetzt helfen Befürworter und Gegner einander nicht mehr. Selbst durch die Familien zieht sich die Spaltung. Den Hochzeiten oder Beerdigungen des gegnerischen Lagers bleibt man fern. Der Druck auf die Minderheit wächst. Die Anlage ist doch gar nicht mehr aufzuhalten, also stell dich nicht so an. So schlimm ist das. Zurück nach Tokio ins Zentrum der Entscheidungsgewalt, wo die wichtigsten Zyklen die der Haushaltspläne sind. Jeden März mit einer Regelmäßigkeit wie die so hochgeschätzte Kirschblüte oder die Herbstlaubfärbung häufen sich auf den Straßen die Baustellen. Anders als jene ist das Phänomen unabhängig von der wechselhaften Natur. Es wird vom Ende des Fiskaljahres am 1. April bestimmt und von der Notwendigkeit, den alten Etat auszugeben. Neben solchen jährlichen Zyklen gibt es 5- und 10-Jahrespläne und wie im Falle der Atomenergie einen 70 Jahre umfassenden Generalplan. Kreisläufe. Die von Menschengenerationen und die von Bäumen werden durchbrochen. Neue werden gesetzt. Ein geradezu magischer Kreis ist der des Plutoniums, das im schnellen Brüter mehr wird, während es verbrennt.
Und dann dieser Kreislauf, und dann kommt die Plutonium wieder. Ja? Und diese so Kreislaufzeit, ich glaube, so eine Einheit Plutonium wird vielleicht in 15 Jahren doppelt, glaube ich. Ungefähr so, Größenordnung.
Dr. Yoshiaki Matsuno ist Atomphysiker und hat mehr als 18 Jahre lang an der Entwicklung des japanischen Schnellbrüters Monju mitgearbeitet. Sein fließendes Deutsch hat er beim Studium und bei häufigen Forschungsaufenthalten in Österreich und Deutschland erworben. Gearbeitet hat Dr. Matsuno unter anderem bei der Österreichischen Studiengesellschaft für Atomenergie, im Kernforschungszentrum von Toshiba, im staatlichen japanischen Atomenergieforschungsinstitut und für die PNC, die Betreiberfirma des Atomkreislaufs. Heute ist er leitender Direktor der JISTEC, einer staatlichen Einrichtung zur Förderung des internationalen wissenschaftlich-technischen Austauschs. Monju in der Präfektur Fukui ist nach dem experimentellen Yo-Yo der zweite japanische Brüter, ein Prototyp. Er wurde 1991 fertiggestellt und soll im April 1994 kritisch werden, aufgrund von technischen Problemen mit dem Kühlsystem und dem Brennstoff über ein Jahr später als geplant. Die 1,5 Tonnen Plutonium, die die Aksui Maru Ende vergangenen Jahres unter weltweiten Protesten aus Frankreich holte, werden als zweite Ladung für Monju dienen.
Also warum will man vermehren das Plutonium in Japan? Das ist eigentlich ein sehr, sehr langfristiges Problem. Und zum Beispiel, wir müssen importieren ungefähr 98% Energiequelle vom Ausland. Ne, Persia oder so etwas. Ne? Und Uran auch. Uran haben wir auch überhaupt nicht. Wenn man natürlich die Kernkraftwerk annimmt, dann, um in diesem Gebiet unabhängig zu sein, braucht man unbedingt irgendwie eine Kernbrennstoffkreislauf. Das ist auch ganz natürliche Philosophie, finde ich. Das ist sehr spezielle Philosophie Japans. Wegen der hundertprozentigen Ermangelung von Naturquellen, ne? Natural Resources. Das ist vielleicht ein Schicksal Japans, finde ich.
Speziell ist die Philosophie Japans, da es als einziges Land der Welt zusammen mit Russland an der Brütertechnologie festhält. Die USA haben sie nach einer Kernschmelze im Reaktor Enrico Fermi I 1966 und einem weiteren abgebrochenen Anlauf aufgegeben. Frankreich Superphénix wurde 1990 nach ständigen technischen Pannen abgestellt. Das deutsche Projekt in Kalka wurde 1991 zur Investitionsruine erklärt, ohne je kritisch geworden zu sein. Auch ein europäisches Gemeinschaftsprojekt ist im vergangenen Jahr geplatzt. Dem letzten noch laufenden Prototyp Brüter im schottischen Dounreay wird nächstes Jahr der Geldhahn abgedreht. Die großen Hoffnungen aus den 50er Jahren haben sich nicht realisiert. Auch Japan macht sich offenbar Sorgen. Noch bevor Monju angelaufen ist, hat im März die Atomenergiekommission einen groß angelegten Sicherheitstest beschlossen. Die folgende Generation eines Demonstrationsbrüters ist bis ins 21. Jahrhundert verschoben. Nach Dr. Matsunos Vorstellung sollte der Demonstrationsreaktor weiterentwickelt werden bis zur kommerziellen Anwendungsreife. Dann soll die Technologie wieder auf Eis gelegt werden, bis die Bedingungen danach fragen. Damit jedoch beißt sich die Kreislaufkatze in den Schwanz. Die Wiederaufarbeitungsanlage in Rokkasho macht nur Sinn vor dem Hintergrund der Plutoniumwirtschaft. Das Recycling von Brennstoff aus konventionellen AKWs wird heute allgemein und auch in Japan als wirtschaftlich und technisch unsinnig angesehen. Nach einmaliger Wiederverwendung ist das Uran derart mit ungewünschten Spaltprodukten verunreinigt, dass es nicht mehr zu gebrauchen ist. Außerdem wird das radioaktive Müllvolumen dabei nicht kleiner, sondern erheblich größer. Der Aufwand spricht für einen Ex- und Hop-Gebrauch. Der Zweck der WAA in Rokkasho ist also in erster Linie die Gewinnung von Plutonium. 5 Tonnen pro Jahr sollen für Brüter und MOX oder MOX verwendet werden, Mischoxid aus Plutonium und Uran. Doch was, wenn die Brüter auf Eis liegen und MOX, wie eine OECD-Studie kürzlich feststellte, wirtschaftlich wohl nie mit frisch angereichertem Natururan konkurrieren kann? Auf Eis oder genauer unter Wasser liegen bis zur Klärung dieser Frage auch die 80 bis 90 Tonnen Plutonium, die Japan in den nächsten Jahren anhäufen will.
The most urgent question is how to do with the plutonium. One thing, there are many, much plutonium coming from, going to come from.
Die dringendste Frage ist, was mit dem Plutonium geschehen soll. Zum einen wird viel Plutonium von ausgemusterten Atomwaffen kommen. Auch zivile Atomprogramme wie in Japan werden große Mengen an Überschussplutonium produzieren. Plutonium ist eines der toxischsten Materialien auf der Welt. Außerdem kann man es für Atomwaffen verwenden. Deshalb ist dieser Überschuss an Plutonium, ob militärisch oder zivil, sehr gefährlich für zukünftige Generationen.
It's a very hazardous material for the future generations.
Als Atomchemiker ist Dr. Jinsaburo Takagi Kollege von Dr. Matsuno. Doch politisch sitzt er auf der anderen Seite des Tisches. Nach Abschluss der renommierten Tokio-Universität arbeitete er, wie Dr. Matsuno, in Toshibas Atomforschungszentrum. Über einen Konflikt um unsichere Brennstäbe kündigte er und ging zurück zur Tokio-Universität. In den späten 60er Jahren stellte er fest, dass die Umwelt bereits stark radioaktiv verseucht war. Über weitere Konflikte mit der etablierten Wissenschaft gründete er 1975 das Bürgerinformationszentrum für Atomenergie. Heute ist er 53 Jahre alt und der schärfste Dorn im Auge der Atomindustrie.
Concerned scientists all over Japan, all over the world are now gathering almost every year or twice every year.
Besorgte Wissenschaftler aus der ganzen Welt treffen sich ein oder zweimal im Jahr, um darüber zu diskutieren, wie man Plutonium entsorgen könnte. Die meisten von uns sind nicht dafür, Plutonium in irgendeiner Form zu benutzen. Daher müssen wir Plutonium als Giftmüll behandeln.
So we have to deal plutonium as hazardous waste.
Eine Umdefinition von Müll in Wertstoff haben wir im Zuge der Recyclingbewegung schon häufiger erlebt. Doch mit dem weltweiten Ende des Atombombenwettlaufs und der Plutoniumwirtschaft wird umgekehrt der ehemalige Wertstoff Plutonium zu hochbrisantem Müll. Russland, verzweifelt auf der Suche nach allem, was Devisen bringt, bietet sein Plutonium zum Verkauf an. Japan begibt sich strategisch auf die andere Seite der Definition und erklärt sich bereit, Russland quasi als Freundschaftsdienst kostenlos davon zu entsorgen. Doch selbst wenn Japan an der Plutoniumwirtschaft festhält, steht es vor dem Problem von hochradioaktivem Müll, der sich mit der Wiederaufarbeitung nur noch schneller türmen wird. Ein Zwischenlager soll in Rokkasho bis 1994 entstehen. Hier soll der hochradioaktive Müll aus La Hague und Sellafield zunächst 50 Jahre abkühlen. Bis dann, hofft man, ist eine endgültige Lösung dafür gefunden. Treffend hat man die Atomenergie mit einem Flugzeug verglichen, das gestartet ist, ohne eine Landebahn zu haben.
Ganz ernst gesagt, ja, ganz ernst gesagt, auch in Japan, die High-Level-Waste-Problem ist noch nicht aufgelöst. Ja, general gesprochen, ja. Und natürlich im Allgemeinen in der Welt ist es so, es gibt kein Land, das schon dieses Problem aufgelöst schon hat. Kein Land.
In Japan überlegt man, den Atommüll mit Neutronen oder Gammastrahlen zu beschießen und so den Verfallsprozess von zehntausenden Jahren zu beschleunigen. Doch das ist bislang noch Theorie. Außerdem würden dabei, wie bei der Verbrennung von Plutonium in Nichtbrutreaktoren, neue Nukleide entstehen, die wieder längere Halbwertzeiten haben. Nach anderen, abenteuerlicheren Vorschlägen soll der Müll in Torpedos in den Meeresboden oder mit Raumschiffen in die Sonne geschossen werden. Die weltweit favorisierte Methode ist die Endlagerung in geologisch stabilen Schichten einige hundert Meter unter der Erde.
Also Vitrifikation und sehr tief in Boden, wie heißt das? Geologische Lagerung, ne? Also ganz tief, ungefähr 1000 Meter oder mehr, in sehr stabilen Felsen. Ne? Das ist eine Möglichkeit. Und natürlich, das braucht man überlegen, ungefähr 1000 Jahren oder mehr als 1000 Jahren, bis die Radioaktivität der Abfälle Naturradioaktivität wird.
Wenn es nach der Anti-AKW-Bewegung ginge, dürfte es das Atommüllproblem gar nicht erst geben. Doch da das Zeug nun mal existiert, ist ihre Antwort ebenfalls unterirdische Lagerung. Allerdings mit einem wichtigen Unterschied.
So we are thinking of first mixing plutonium with high-level waste. This will make this plutonium not eat.
Wir überlegen, das Plutonium mit hochradioaktivem Müll zu vermischen. Das macht es weniger leicht zugänglich. Diese Mischung sollte vitrifiziert und in tiefen geologischen Schichten überwacht gelagert werden, nicht weggeworfen. Ich denke nicht, dass es gut ist, diesen Müll bei uns zu haben, aber es gibt keine andere Alternative.
Have this waste with us, but we have no other alternative.
In der hoffnungsvollen Annahme, dass die Wissenschaft jedes unlösbar erscheinende Problem irgendwann einmal lösen wird, wenn es nur bedrohlich genug ist, erscheint eine rückholbare, unterirdische Lagerung als verantwortlichste aller schlechten Lösungen. Bleibt auch dann die Frage, wo?
So eine Möglichkeit haben wir schon. Aber die Auswahl von Zeit, Lagerstätte, ist natürlich sehr, sehr schwer, weil natürlich die Leute, die in der Nähe von dort wohnen, ist selbstverständlich dagegen sind. Ne? Und bitte nicht so nahe zu uns und so weiter und so weiter. Deswegen, das ist so schwer, so eine Lagerstätte zu finden. mindestens in Japan. Weil Japan ist ein so kleines Land, so, und natürlich die Leute wohnen, die Wohnungsort ist ungefähr 30% im ganzen Japan, ne? Aber trotzdem die Lagerplatz, Lagerstätte zu finden, ist es wahnsinnig schwer jetzt. Und Test an sich, nur Test, könnte man auch nicht so leicht machen. Wenn man Test macht, dann, wenn es gut geht, dann vielleicht man denkt, oh, das ist ja guter Platz. Also, das sagt man, ne? Sicher. Und deswegen die Leute, die dort in der Nähe wohnen, wollen nicht testen lassen. So wie Gorleben. Sehr ähnliche Situation.
Doch nicht nur die Bevölkerung, auch die Natur auf der vulkanischen Inselgruppe Japan macht es den Endlagerern schwer. Erdbeben und Wassereinbrüche in alten Bergwerken verbieten eine Lösung wie im Schacht Konrad in Deutschland. Auch Salzstöcke wie in Gorleben gibt es keine. Nach Auskunft eines Wissenschaftlers des Unternehmens Hasa Magumi, des größten Generalunternehmers für Atomanlagen, werden in Japan zwei geologische Formationen als geeignet angesehen. Ton und kristalliner Granit. Das Verfahren, wie er es mir erläuterte, besteht darin, in Stollen Löcher zu graben. Dort hinein kommt je ein Fass, das mit kompaktem Ton umgeben wird. Schließlich wird der ganze Stollen mit Ton aufgefüllt. Nein, die Fässer seien nicht rückholbar, aber das Grundwasser werde überwacht.
There is some move among on the side of the nuclear industry to cite this high-level waste.
Es gibt Bestrebungen der Atomindustrie, das Endlager für hochradioaktiven Müll in der Chugoku-Region im Westen von Japans Hauptinsel zu errichten, in Hiroshima oder Okayama. Die Bergregion in dieser Gegend ist relativ stabil, aber wir sind der Ansicht, nicht stabil genug. Doch die Regierung führt dort geheime Voruntersuchungen durch. Daher ist das ein Kandidat.
But the government is secretly doing some preliminary survey study in these areas. So this is some candidate.
In der Nähe von Hiroshima? Ist das ein böser Treppenwitz der Geschichte?
Yes, it's a very ironical history. But still, they are doing that, yeah. And so the people in Hiroshima are very...
Ja, das ist eine sehr ironische Geschichte. Dennoch machen sie das. Außerdem gab es einmal das Gerücht, dass sie in Kyushu in der Nähe von Nagasaki nach einer Endlagerstätte suchen. Aber die Anti-Atom-Bewegung in Hiroshima und Okayama ist sehr stark. Deshalb glaube ich, die Regierung hat keine großen Chancen, dort ein Endlager zu errichten.
So, I think government has not much chance to set the waste facility there.
Das Erbe von Hiroshima und Nagasaki wird tagtäglich in die Erinnerung von Schulkindern eingeschrieben, die durch den Friedenspark in Hiroshima geführt werden. Tausende Hibakusha, Atombombenopfer, leiden noch heute unter den Spätfolgen. Inzwischen in der dritten Generation. Allerdings auch darunter, wie wenig Unterstützung und Anerkennung sie von den Politikern erfahren. Regierung und Industrie haben stets darauf geachtet, dass keine Assoziation aufkommt zwischen der militärischen und der zivilen Nutzung der Atomkraft. Auch Dr. Matsuno legt Wert darauf, nicht von Atom, sondern von Kernkraftwerken zu sprechen.
Man kann nicht sehr gut untersuchen, jetzt momentan noch nicht, weil die Leute so dagegen sind. Ja? Deswegen... Wenn man natürlich dieses Problem nicht auflösen könnte, dann die Atomwirtschaft muss man also aufhören. Ne? Das ist das Wichtigste Sachen, finde ich.
Wann ist der Zeitpunkt gekommen, mit der Atomwirtschaft aufzuhören?
Das ist ziemlich schwer zu antworten. Und das kommt darauf an, nicht? Also wenn Sie so eine sehr, sehr also Volumen kleiner machen könnten, dann vielleicht die Länge, die erlaubte Länge ist größer. Aber wenn die also Maß oder Volumen so groß bleibt, dann die Zeit kommt schon näher, nicht wahr? Aber ich finde also durchschnittlich, finde ich, naja, jetzt also 10 oder 20 Jahre geht schon, ne? Finde ich. Das ist mein Gefühl, ne? Aber ich glaube schon 20 Jahre mindestens.
Für das Gefühl, dass schon viel früher gar nichts mehr geht, gibt es eine Reihe Gründe. Zum Beispiel kommt die Atomphysik schlicht aus der Mode. Bewerbungen von Uni-Abgängern sind ein guter Geigerzähler für die erwarteten Zukunftsaussichten einer Branche. Unter dem Titel »Probleme der Atomindustrie bei der Rekrutierung von Langzeitangestellten« gab die Industrievereinigung der Atomwirtschaft vor 2 Jahren einen Bericht heraus. Darin ist bereits von ernstem Personalmangel die Rede. Das beginnt mit der Studienwahl. Dr. Matsuno berichtet von Kursen in Atomphysik, die fast nur von chinesischen und indischen Gaststudenten besucht werden. Fächer wie Genetik, Life Science und Materialwissenschaften sind heute viel gefragter. Der Bericht der Atomindustrie schlägt als Lösung vor, Schulen und Universitäten anzusprechen und neue Arbeiterschichten zu verwenden, wie Frauen, Ausländer und ältere Menschen. Schon heute werden Reinigungsarbeiten in AKWs unter anderem von Tagelöhnern ausgeführt, die als Genpatsu Gypsy, AKW-Zigeuner, durchs Land ziehen. Schließlich wird die Regierung aufgefordert, eine langfristige Vision für die Atomindustrie zu formulieren. Ein weiterer Grund, warum Arbeitsplätze in der Atomindustrie immer unattraktiver werden, ist, dass sie ungesund sind. Wie erst im Mai dieses Jahres bekannt wurde, hatte das Arbeitsministerium 1991 anerkannt, dass der Tod eines AKW-Arbeiters 3 Jahre zuvor durch Verstrahlung am Arbeitsplatz verursacht worden war. Der Mann war im Alter von 31 Jahren an Leukämie gestorben. Nach dem Atomreaktorsicherheitsgesetz war die erlaubte jährliche Strahlendosis nicht überschritten worden. Aber das Arbeitsministerium bemühte andere Experten. Ihnen zufolge war die kumulative radioaktive Belastung, der er ausgesetzt war, ursächlich für seinen Krebstod. Die Entscheidung eröffnet anderen Betroffenen die Möglichkeit von Entschädigung und gesellschaftlicher Anerkennung. Und sie liefert eine weitere Lektion für eine Politik der Grenzwerte. Selbst wenn es die Wissenschaftler und Arbeiter gäbe, eine langfristige Vision für die Atomwirtschaft ist immer schwerer zu rechtfertigen. Erwartungen aus der Vergangenheit haben sich nicht realisiert. Die Voraussetzungen haben sich geändert. Der Ölpreis ist gesunken. Auch der Preis für Uran hat sich durch neue Vorkommen in den letzten 15 Jahren nicht wie erwartet verdoppelt, sondern ist auf ein Sechstel gefallen. Der Preis, vor allem der politische, für die Wiederaufarbeitung hingegen steigt. Nach dem diplomatischen Fiasko um die Akatsuki Maru hat das Ministerium für Wissenschaft und Technologie angekündigt, aufgrund der internationalen Kritik solle die Plutoniumplanung auf ein realistisches Niveau, wie es hieß, zurückgeschraubt werden. Doch aufgeben will Japan das Programm nicht. Das käme dem Eingeständnis einer Fehlentscheidung gleich, und das hieße, Gesichter gingen verloren. Wenngleich Japan auch keine ökologische Ethik besitzt, so hat die soziale Ethik doch weiter eine starke Bindungskraft. Beim Alten, beim ganz Alten anzusetzen, die Chance hätte es in Rokkasho gegeben. Wie ein Wink aus der Vorvergangenheit tauchten bei den Fundamentausgrabungen in Rokkasho archäologische Funde aus der Jomon-Zeit auf. Das Jomon-Zeitalter datiert von 12.000, spätestens jedoch dem 7. Jahrtausend bis etwa 250 vor unserer Zeit. Das japanische Archipel war von einer Vielzahl von nomadischen Stämmen bevölkert, denen gemein war, dass sie Keramiken mit charakteristischen Schnurmustern herstellten, deren japanisches Wort Jomon der Periode ihren Namen gab. Da Schalentiere eines der Hauptnahrungsmittel der Jomon-Menschen waren, gehören Muschelhaufen zu den wichtigsten Funden der Archäologen. Sie lebten in redgedeckten Wohngruben, die, wenn aufgegeben, auch als Abfallgruben oder Begräbnisstätten benutzt wurden. Auch die Muschelhaufen dienten zur Bestattung der Toten. Die Sphären von Alltag, Ritus, Tod und Müll waren offenbar noch nicht deutlich getrennt. Die Jomon-Menschen lebten mit ihrem Müll, und wenn's zu viel wurde, zogen sie weiter. Seither ist der Mensch sesshaft und zivilisiert geworden und sein Müll so bösartig, dass jeglicher Verkehr mit ihm unterbunden werden muss. Und weil es eine Zivilisation ist, die es eilig hat, wurde die bislang reichste Fundstätte aus dem Leben des Urjapaners hastig beiseite geschafft. Unter dem Termindruck von Bau- und Haushaltsplänen hat man sich nicht die Zeit genommen, die Spuren aus der Vergangenheit gründlich zu entschlüsseln. Die Jomon-Siedlung von Rokkasho hat eine mittlere Halbwertszeit lang in der Erde geschlummert. Sie eröffnet uns eine Perspektive auf die Nachgeschichte des Atommülls. Die Chimokita-Halbinsel hat seit Jahrhunderten den Ruf einer unzugänglichen, romantischen Landschaft. Nicht, dass man dort einen der strengen, einsamen Winter verbringen wollte, aber für traurige Gedichte eignet sie sich hervorragend. Bis heute ist sie eine leere Projektionsfläche für einen Lebensstil mit der Natur, den der größte Teil Japans weggeworfen hat, aber dennoch für wahrhaft japanisch hält. In der Nachkriegszeit erschien die Gegend als leerer, unbeschriebener Raum, als Tabula rasa, die mit Kriegsheimkehrern, Straßen, Elektrizität, Schulen, Telefon in die Infrastrukturnetze eingesponnen werden muss. Die erschlossene Leere schließlich erlaubt es der heutigen Zivilisation, ihren Müll in den Boden einzuschreiben. Doch bei der Grundsteinlegung für den Atompark erwies sich diese Einschreibung des vernetzenden und vernutzenden Tieres Mensch in die leere Natur als Palimpsest. Die Erde vergisst nicht, der Mensch schon. Werden sich in weiteren 10.000 Jahren Menschen oder andere intelligente Bioformen die Zeit nehmen, die Zeichen aus der Vergangenheit zu lesen? Werden sie über uns Heutige nachdenken und wie Basho sagen,
es ändern sich die Zeiten und wechseln Menschengenerationen. Die verbleibenden Spuren sind meist fraglicher Natur. Hier aber handelt es sich ohne Zweifel um ein tausendjähriges Erinnerungsstück, das mir hier und jetzt, vor meinen eigenen Augen, die geistige Haltung derer aus jenen alten Zeiten enthüllt.
Oder werden sie es noch eiliger haben als wir, ihre eigenen Mülllager hier zu errichten? Werden sie vielleicht den Müll überwunden haben? Letzteres ist kaum wahrscheinlich. Von den ersten Muschelhaufen bis zum verbrauchten Atombrennstoff war der Müll immer Schatten des Menschen.